Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Sie hören gleich den zweiten Teil der Broschüre mit dem Titel »Wie sich der Konflikt erklären lässt« von Norbert Lied. Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York und Washington ist nichts mehr so wie früher. Doch wie lässt sich der Konflikt der aktuellen Weltsituation erklären? Der Autor versucht, die derzeitigen Ereignisse biblisch-prophetisch zu beleuchten. Beim Hören dieser Sendung wünschen wir Ihnen Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Konflikt aus dem Blickfeld biblischer Prophetie. Biblische Voraussagen haben sich in der Vergangenheit wunderbar erfüllt und werden sich auch in Zukunft erfüllen. So hat zum Beispiel der junge Prophet Zacharja rund 600 Jahre vor Christus geweissagt, dass der Herr Jesus auf einem jungen Esel reitend in Jerusalem einziehen und für 30 Silberlinge verkauft werden würde. Dies lesen wir in Zacharja 9, Vers 9, Matthäus 21, die Verse 4 bis 5, sowie Zacharja 11, Vers 12 und Matthäus 26, Vers 15. Zacharja schrieb auch über den guten Hirten, den Herrn Jesus, in Zacharja 13, Vers 7, Matthäus 26, Vers 31 und Markus 14, Vers 27, wie über den bösen Hirten, den Antichristen, in Zacharja Kapitel 11, Vers 16 und die folgenden. Weiter prophezeite er über den wiederkommenden jüdischen König und das messianische Friedensreich sowie über die Situation auf Erden unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu Christi. Zacharja hat in seinen Visionen auch den endzeitlichen Konflikt der Nationen mit Israel vorausgesehen und sehr genau beschrieben. Der Herr prophezeite durch ihn in Zacharja 14, die Verse 2 bis 3, und ich versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen. Durch seine Aussagen erhalten wir einen Einblick, wie weit dieser endzeitliche Konflikt schon fortgeschritten ist. Was Zacharja voraussah, hat später auch Napoleon erkannt, denn er sagte, die Weltgeschichte wird nicht im Abendland, sondern im Morgenland entschieden werden. Der geistige Führer der radikal-islamischen Hamas-Bewegung, Scheich Ahmed Yassin, wurde da schon konkreter. Wir werden um Jerusalem den großen Weltbrand entflammen. Zur Zeit Zacharias gab es den Islam noch nicht, denn die Offenbarungen Mohammeds wurden erst im 7. Jahrhundert nach Christus im Koran zusammengefasst. Und doch sprach der Herr schon mehr als 1200 Jahre vorher durch den Propheten Zacharja über diese Religionsgemeinschaft und ihre endzeitlichen Aktivitäten bzw. den Nahostkonflikt. Wir lesen in Sacharja 12, Vers 2: Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Diese Völker ringsum sind die arabischen, sprich islamischen Länder. Die Terrorakte und Selbstmordattentate, das Verhalten der PLO und ihres Führers, ja der ganzen arabischen Welt gegenüber dem Judentum, kann man nicht anders erklären, als dass dies alles in einem Zustand der Verblendung geschieht. Die Mehrheit der Muslime fällt in einen Rausch des Hasses, wenn es um Jerusalem und Israel geht. Das ist für alle jene verständlich, die den Koran ein wenig kennen. Denn im Islam wird gelehrt, dass den Muslimen die Welt gehört und dass der Islam immer siegt und siegen wird. Nun lebt aber mitten im Meer der arabisch-islamischen Welt ein kleiner Staat, gegen den der Islam bisher 5 Kriege verloren hat. Und in der Folge mussten die Muslime 1967 schließlich Jerusalem abgeben. Das war für die Verfechter der islamischen Lehre ein unerhörter Schlag. Es konnte und durfte in ihren Augen doch nicht wahr sein, dass der Gott des Judentums stärker war als der Allah des Islam. Aber er war es und er ist es. Und genau daran entzündet sich der Hass immer wieder aufs Neue, und darum soll Israel von der Bildfläche verschwinden. Denn der Staat Israel ist ein sichtbarer Beweis dafür, dass der Gott der Juden der wahre Gott ist. Gottes Verheißungen haben sich über Jahrtausende hinweg erfüllt. Das ist der Grund, warum die in alle Welt zerstreuten Juden ins eigene Land zurückgekehrt sind. Daran kann auch der ganze Hass des Islam nichts ändern. Jerusalem wird für die islamischen Länder im Nahen Osten zur Taumelschale für alle Völker ringsum. Die übrigen Nationen werden mehr und mehr in diesen Konflikt mit hineingezogen. Denn wir lesen in Sacharja 12, Vers 3: Und es wird geschehen an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker, und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. Die Tendenzen unserer Zeit laufen eindeutig in diese Richtung. Der terroristische Islam ist dabei, alle Völker in seinen Konflikt um Jerusalem hineinzuziehen. So äußerte zum Beispiel der ägyptische Präsident Hosni Mubarak gegenüber dem britischen Premier Tony Blair, dass die Jerusalem-Frage den gesamten Planeten herausfordere. Der Nahost-Experte Peter Scholl-Latour sagte es treffender: Das Jerusalem-Problem scheint unlösbar. Es wird zu einer Frage des jüngsten Gerichts. Das Jerusalem-Problem scheint tatsächlich unlösbar zu sein, aber in Tat und Wahrheit ist es schon von Ewigkeit her gelöst. Genau das ist eben das Problem.
Shalom, shalom, shalom.
tiefste Ursache des Konflikts liegt in der Zukunft. Wir lesen in Jesaja 2, die Verse 2 und 3, und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Hier wird vorausgesagt, dass Jerusalem über alle Städte dieser Welt erhoben werden wird. Jerusalem zur Hauptstadt aller Völker werden wird. Die Völker in Jerusalem Orientierung und Weisung suchen und erhalten werden. Es kommt also die Zeit, wo Staatsmänner in Zion, sprich Jerusalem, Rat einholen werden, weil dort der Thronsitz des Herrn der Herren und des Königs der Könige sein wird. Gegen diese und andere Zusagen Gottes wütet Satan fürchterlich. Und er überträgt seinen glühenden Zorn auf alle, die er gegen Jerusalem und Israel vereinnahmen kann. Es ist von daher nicht verwunderlich, liebe Leserinnen und Leser, wenn auch ihr Glaubensleben vom Feind heftig angegriffen wird. Denn auch für sie gelten große biblische Verheißungen, die Gott an ihnen, in ihnen und durch sie erfüllen will. Außerdem wartet auch auf sie eine unaussprechlich wunderbare Zukunft. Kehren wir zur herrlichen Zukunft Jerusalems zurück, von der auch Jeremia prophezeite in Jeremia 3, Vers 17: In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen, und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln wegen des Namens des Herrn in Jerusalem, und sie werden nicht mehr der Verstocktheit ihres bösen Herzens folgen. Deutlich wird hier gesagt, dass Jerusalem der Thronsitz des Königs Israels, des Messias Jesus Christus werden wird. Die Völker wegen des Namens des Herrn dorthin strömen werden. Die Nationen ihre Verstocktheit aufgeben werden. Folglich wird man da nicht mehr nach Mekka oder Lourdes pilgern, sondern nach Jerusalem, zur Stadt des großen Königs. Er wird von allen als der Herr anerkannt und im Gebet gesucht werden. Dazu möchte ich noch auf zwei Prophezeiungen Zacharias hinweisen. Die erste steht in Zacharia 8, Vers 22. Wir lesen dort: Und viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Und Zacharia 14, Vers 9 und 10: Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Das ganze Land wird sich verwandeln. Jerusalem selbst aber wird erhaben sein und an seiner Stätte bleiben. Die Nationen werden versuchen, Jerusalem von seiner Stelle zu drängen. Sie wollen es wie einen Laststein wegheben. Aber jeder, der das versucht, wird sich die Hände wundreißen. Denn Jerusalem wird erhaben sein und an seiner Stätte bleiben.
Ramadonai, Rafle Hoshia, Rafle Hoshia, Ramadonai, Rafle Hoshia.
Satan, der Urheber des Konflikts. Wenn man von Satan oder dem Teufel spricht, begegnet man nicht selten einem überheblichen, mitleidigen Lächeln. Aber wie kann die Sünde denn sonst erklärt werden, aus der Missgunst, Neid, Hochmut, Streit, Krieg, Blut und Tränen hervorgehen? Ist Sünde denn ein Produkt der von vielen für wahr gehaltenen Evolution? Oder war vielleicht die Ursuppe sauer? Nein, vielmehr ist der Sündenfall eine tragische Tatsache. Dies kann man nachlesen in 1. Mose 3, Vers 1 und die folgenden. Wenn es Satans Zwecken dient, benutzt er sogar eine Schlange oder er nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an, wie uns 2. Korinther 11, Vers 14 sagt. Als Vater der Lüge, wie er in Johannes 8, Vers 24 genannt wird, verkündigt er durch seine Diener oft Halbwahrheiten, die sich bei näherem Hinsehen als ganze Lügen entpuppen. 2. Korinther 11, Vers 13 und Vers 15. Der Erzfeind Gottes kennt die Bibel in- und auswendig. Es ist ihm sehr wohl bekannt, dass Jesus Christus wiederkommt und dass damit seine Stunde geschlagen hat. Er weiß auch, dass er nur noch ein wenig Zeit hat. Daher ist er voll grimmigen Zorns. Dies beschreibt Offenbarung 12, Vers 12. Was tut er in seiner großen Wut? Er verfolgt die Frau, nämlich Israel, die das Kind, Jesus, geboren hat, sagt uns Offenbarung 12, Vers 13. Satan will die Wiederkunft Jesu mit allen Mitteln verhindern. Aber da er weiß, dass er im direkten Kampf gegen Gott und Jesus Christus keine Chance hat, versucht er es auf andere Weise. Er will jenes Volk auslöschen bzw. ihm jenes Land wegnehmen, auf das sich die Verheißungen über die Rückkehr Jesu beziehen. Die Wiederkunft des Sohnes Gottes ist nun einmal untrennbar mit der Existenz des jüdischen Volkes in seinem ihm von Gott zugesprochenen Land verknüpft. Denn die Bibel sagt in Sacharja 14, Vers 4, »Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen«, der vor Jerusalem im Osten liegt. Aus diesem Wort und aus dem biblischen Gesamtzusammenhang folgere ich, dass Jesus nur dann wiederkommt, wenn Israel sich im eigenen Land befindet. Satan ist der Gott und Fürst dieser Welt, der in den Kindern des Unglaubens sein Werk tut, sagt Epheser 2, Vers 2. Und zwar gegen die an Christus Glaubenden, an die Gemeinde Jesu. Und gegen diejenigen, auf die sich die Verheißungen über das irdische messianische Reich Gottes beziehen, nämlich Israel. Deshalb lesen wir im Epheserbrief in Kapitel 6, Vers 12, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Unter Gottes Zulassung beherrscht Satan zusammen mit Armeen von Dämonen, den gefallenen Engeln, diese Welt bzw. alle Völker, die nicht zum Reich Gottes und nicht zur Gemeinde Jesu gehören. Durch diesen schrecklichen Weltbeherrscher inspiriert und verführt, wenden sich die Nationen gegen Israel und gegen alle, die vorbehaltlos an die Bibel glauben. Als Beispiel sei Frank Graham, der Sohn von Billy Graham, genannt, der kürzlich sagte: Der Gott des Islam sei nicht der Gott der Juden und Christen. Allah sei ein anderer Gott und der Islam eine bösartige Religion. Zum Beweis zitierte er verschiedene Passagen aus dem Koran und erwähnte dabei das Vorgehen von Islamisten gegen Andersgläubige und unter anderem auch die Terroranschläge vom 11. September. Er wies darauf hin, die Flugzeugentführer und Selbstmordattentäter seien weder Christen noch Juden gewesen, sondern Menschen, die an den Koran geglaubt hätten. Wegen dieser klaren Stellungnahme hinsichtlich des Islam wurde Frank Graham von den Medien heftig angegriffen. Viele bisherige Förderer Grahams distanzierten sich von diesen Äußerungen, darunter auch Präsident George W. Bush. Wenn jemand die Wahrheit sagt, geht die ganze Hölle zum Angriff über.
Thank you.
Sie hörten den zweiten Teil der Broschüre mit dem Titel »Wie sich der Konflikt erklären lässt« von Norbert Lied.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.